SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Nach dem US-Angriff auf Venezuela und der Gefangennahme von Staatschef Maduro erhöhen die USA den Druck auf die venezolanische Übergangsregierung. Außenminister Rubio sagte, man wolle mit der bestehenden Ölblockade politische Veränderungen herbeiführen. Präsident Trump hat die Übergangsregierung zur Zusammenarbeit aufgefordert. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Präsident Trump setzt auf Einschüchterung, damit sich die Führung von Venezuela seinen Forderungen beugt. Zu diesen gehören ein Stopp des Drogen- und Waffenhandels und Zugriff für die USA auf die Ölindustrie des Landes. Einem Magazin sagte Trump, sollte die venezolanische Interimspräsidentin nicht das tun, was das Richtige sei, werde sie einen sehr hohen Preis zahlen, wahrscheinlich einen höheren als Maduro. Am Samstag hatte Trump gesagt, die USA würden jetzt Venezuela regieren, bis zu einer Machtübergabe. Wie das konkret laufen werde, erklärte der Präsident nicht. Außenminister Rubio ruderte nun zurück und sagte, man werde die Richtung vorgeben. Dazu werde Amerika seine Druckmittel einsetzen. Ein Hinweis auf die Blockade sanktionierter Tanker, die venezolanisches Öl transportieren. Sie bleibt in Kraft. Den Einsatz von Bodentruppen in Venezuela schloss Rubio nicht aus. Ex-Staatschef Maduro wird heute Mittag Ortszeit vor einem Bundesrichter in New York erscheinen. Dabei wird ihm die Anklage verlesen und er sagt, wie er plädiert. Zentral ist der Vorwurf des Drogenterrorismus. Bei einer Verurteilung könnte Maduro mehrmals lebenslänglich erhalten.
In Venezuela ist Vizepräsidentin Rodriguez als vorübergehende Staatspräsidentin eingesetzt worden. Das entschied das oberste Gericht. Die Entscheidung wird vom venezolanischen Militär unterstützt. Anne Demmer berichtet.
Das Militär gilt als der entscheidende Machtfaktor in Venezuela, das Maduros linksautoritärer Regierung bislang treu ergeben war. Die Bevölkerung rief der Verteidigungsminister zur Ruhe auf. Wirtschaft, Arbeit und Bildung sollten ohne Unterbrechung fortgeführt werden. Die Menschen sollten nicht Drohungen und der Angst nachgeben, die man den Venezolanern aufzwingen wolle.
Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland haben einen Gebietsanspruch der USA auf Grönland nochmal energisch zurückgewiesen. Die dänische Regierungschefin Frederiksen sagte, die Vereinigten Staaten hätten überhaupt kein Recht, einen Teil der dänischen Staatsgemeinschaft zu annektieren. Sie rief die USA dazu auf, nicht länger einen historisch engen Verbündeten zu bedrohen. Die Regierungschefs von Schweden und Norwegen sowie Finnlands Präsident unterstützten die dänische Erklärung und erklärten ihre volle Solidarität mit dem Königreich. Zuletzt hatte US-Präsident Trump in einem Interview ein weiteres Mal erklärt, die USA brauchten Grönland dringend und müssten es besitzen. Knapp 4 Tage nach der Brandkatastrophe in Grand Montana haben die Behörden alle 40 Todesopfer identifiziert. Sie kommen unter anderem aus der Schweiz, Italien, Frankreich und Großbritannien. Viele von ihnen waren unter 18 Jahre alt, das jüngste Opfer erst 14. Steffen Wurzel berichtet.
Um die Brandkatastrophe von Grand Montana aufzuklären, ermitteln die Behörden gegen das Betreiberpaar der abgebrannten Bar, unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Staatsanwaltschaft des Schweizer Kantons Wallis teilte am Abend mit, dass man insbesondere analysieren werde, ob in der Bar die Brandschutzregeln und die Bauvorschriften eingehalten wurden. Die Situation der Flucht- und Rettungswege werde man prüfen und auch die Frage, ob es Feuerlöscher gab. Viele in der Schweiz stellen inzwischen auch die Frage nach der Verantwortung der Behörden. So ist noch unklar, ob und wie häufig die Gemeinde Grand Montana die Brandschutz- und Fluchtwegvorgaben in der Bar Le Constellation geprüft hat. Auch die Rolle des Kantons Wallis bei der Aufsicht wird hinterfragt. 40 Menschen wurden bei der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht getötet. Mehr als 110 weitere wurden verletzt, viele von ihnen schwer.
In der Ostsee ist erneut ein Telekommunikationskabel beschädigt worden, dieses Mal zwischen Litauen und Lettland. Es ist der 2. Vorfall innerhalb weniger Tage. Aus Stockholm berichtet Jana Sinram.
Nach Angaben der lettischen Polizei wurde das Glasfaserkabel bereits am Freitag beschädigt, mutmaßlich von einem Schiff, das inzwischen im Hafen der Stadt Liepāja liegt. Ermittler hätten es am Sonntag betreten und die Besatzung befragt, hieß es. Die genauen Umstände seien noch unklar. Lettlands Ministerpräsidentin Evika Siliņa schrieb bei X, sie stehe im Kontakt mit dem Krisenmanagementzentrum und den zuständigen Diensten. An Silvester war bereits ein Datenkabel zwischen Estland und Finnland beschädigt worden. Die finnischen Behörden setzten einen aus Russland kommenden Frachter fest. Inzwischen teilte die Polizei mit, es gebe Grund zu der Annahme, dass die Fitburg ihren Anker längere Zeit hinter sich hergezogen habe. Man habe eine kilometerlange Schleifspur in der Ostsee entdeckt.
Nach dem Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Berlin sind immer noch mehr als 30.000 Haushalte ohne Strom. Rund 20 Schulen bleiben bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Mehrere große Krankenhäuser sind inzwischen aber wieder am Netz. Silke Mehring berichtet.
Der Berliner Senat hat einen zentralen Krisenstab gebildet, der in engem Austausch mit Vertretern von Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen und dem Bezirk steht. Neben den 31.000 weiterhin betroffenen Haushalten sind auch rund 1.700 Gewerbekunden immer noch vom Stromnetz abgeschnitten. Behörden und Stromnetzbetreiber gehen weiter davon aus, dass es bis Donnerstagnachmittag dauern wird, bis alle Wohnungen und Häuser wieder Strom haben. In der zweiten Nacht nach dem Stromausfall hat der betroffene Bezirk Steglitz-Zehlendorf 700 Notschlafplätze zur Verfügung gestellt. An vielen Anlaufstellen erhalten die Betroffenen Strom zum Handyaufladen, Versorgung und Verpflegung. Auslöser für den Stromausfall war die mutmaßliche Brandstiftung an einer Kabelbrücke am frühen Samstagmorgen. Zur Tat liegt ein Bekennerschreiben vor, das auf einen politisch motivierten Anschlag von Linksextremisten hinweist.
Die CSU im Bundestag will kriminelle Kinder unter 14 Jahren vor Gericht stellen. Das geht aus einem Entwurf hervor, über den die Abgeordneten bei der Klausur im Kloster Seon entscheiden sollen. Darin wird ein gerichtliches Verfahren für strafunmündige Kinder gefordert. Bislang müssen Täter unter 14 Jahren nicht vor Gericht, sie gelten als strafunmündig. Vorgeschlagen werden in dem Papier auch Strafverschärfungen bei Messerangriffen, beim Einsatz von K.O.-Tropfen und bei Gruppenvergewaltigungen. Francesco Friedrich hat beim Weltcup in Winterberg im Viererbob den Sieg geholt. Seinen Dauerrivalen Johannes Lochner verwies er auf Platz 2. Dritter wurde mit Adam Amur, ebenfalls ein Deutscher. Bei den Olympischen Spielen rechnet Friedrich mit einem ganz engen Wettkampf.
Ja, im Zweier haben wir Aufgaben, im Vierer sind wir gut unterwegs und wir haben noch so ein paar kleine Stellschrauben, die wir drehen müssen und das machen wir. Also das wird eine riesengroße Herausforderung auf jeden Fall, aber die nehmen wir gerne an.
Die Olympischen Winterspiele sind vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei setzt sich in Baden-Württemberg länger die Sonne durch. In Rheinland-Pfalz halten sich insgesamt mehr Wolken. Später fällt in der Eifel etwas Schnee. Es herrscht heute Dauerfrost bei maximal minus 6 Grad auf der Ostalb und bis 0 Grad am Mittelrhein.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Man kann die ersten Tage des neuen Jahres damit verbringen, vor allem über das zu jammern, was auf der Welt gerade alles schlecht läuft. Man muss aber nicht. Wir wollen in diesen Tagen etwas Optimismus verbreiten und mit Menschen sprechen, die positiv in die Zukunft blicken, die etwas anpacken und sich mit Engagement und Ideen der Krise entgegenstellen. Einer von diesen Menschen ist Florence Brokowski-Schekete. Sie ist Deutsche mit nigerianischen Eltern, Schulamtsdirektorin in Mannheim und kämpft seit Jahren gegen Rassismus und für Diversität im Bildungssystem. Mit ihren Büchern und dem Podcast Schwarz-Weiß setzt sie sich für Aufklärung und Empathie ein. Frau Brokowski-Schekete, wir wollen über Entwicklungen sprechen, die Mut machen. Gibt es denn heute weniger Rassismus an deutschen Schulen als noch vor 10 Jahren?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass sich in den Schulen schon einiges bewegt hat. Ich war ja selber als Lehrerin tätig und als Schulleiterin tätig und bin auch jetzt mit Schulen täglich in Kontakt und merke, dass die Lehrkräfte eine Offenheit haben, eine Offenheit zeigen und auch zugeben, wo sie, ja, ich möchte mal sagen, blinde Flecken haben.
Schauen wir auf Ihre Arbeit als Schulamtsdirektorin. Inwieweit haben Sie da die Chance, gegen Rassismus im Schulsystem vorzugehen?
Naja, also ich habe verschiedene Aufgabenbereiche, die ich zu bearbeiten habe. Und da zählt jetzt das Thema Rassismus-Sensibilität nicht dazu. Aber indirekt, allein durch die Tatsache, dass ich eben eine schwarze Person bin und mit Schulleitungen und Lehrkräften zu tun habe, habe ich schon ja die Möglichkeit, auch dieses Thema anzusprechen. Oder umgekehrt, Schulleitungen, Lehrkräfte kommen auf mich zu und bitten um Unterstützung, möchten Fragen stellen, möchten Hinweise bekommen oder möchten einfach Vorfälle mit mir besprechen, um keinen Fehler zu machen.
Sie haben es schon angesprochen, Sie waren selber lange Jahre als Lehrerin und auch Schulleiterin tätig, zum Beispiel in Schwetzingen und Weinheim. Wie sehr haben Sie denn da Rassismus bei Schülern und Lehrkräften wahrgenommen?
Also Meine Zeit in Weinheim als Lehrerin, muss ich sagen, da habe ich bei den Schülern und Schülerinnen mir gegenüber keinen Rassismus wahrgenommen. Es waren Schüler und Schülerinnen, die selber einen Hintergrund hatten, der international ist. Ja, also von daher war das ein Miteinander. Was die Lehrkräfte anging, da gab es schon eine Situation, die absolut rassistisch war. Und da konnte man auch nicht so gut mit umgehen, weil man vielleicht das Vermögen nicht hatte, damit umzugehen. Und meine Zeit als Schulleiterin auch wieder bei den Schülern und Schülerinnen überhaupt nicht. Im Gegenteil, als ich gegangen bin, sagten zwei schwarze Schülerinnen, ach, das ist so schade, dass du jetzt gehst. Das waren 5 Klässlerinnen. Jetzt haben wir endlich eine Schule gefunden, wo die Schulleiterin so aussieht wie wir und jetzt gehst du. Ja? Es gab aber auch dort Lehrkräfte, die damit nicht umgehen konnten, dass ihre Chefin eben eine schwarze Frau ist. Das passte einfach nicht in deren Weltbild. Aber die konnte ich an einer Hand abzählen. Die Mehrzahl der Lehrkräfte waren wirklich wunderbare Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich zum Teil heute noch einen sehr guten Kontakt hatte oder habe.
Und wenn Sie jetzt mal nachdenken über die Erfahrungen, die Sie damals gesammelt haben, wie weit helfen die Ihnen jetzt auch noch als Schulamtsdirektorin?
Naja, ich sag mal so, alles, was man mal selber gefühlt hat, kann man gut übertragen. Also wenn jetzt eine Lehrkraft mich anspricht und sagt, ich habe internationale Wurzeln, ich habe das Gefühl, ich werde diskriminiert in meinem Kollegium, dann weiß ich, wie sich das anfühlen kann, weil ich auch die verschiedenen Perspektiven einnehmen kann. Also eine Lehrkraft, die eine andere diskriminiert, rassistisch diskriminiert, die darf ich nicht an den Pranger stellen, aber ich muss ihr schon die Verantwortung für das Handeln geben. Und das ist etwas, da kann ich ganz gut beraten, weil ich mehr perspektivisch denken kann. Was auch durch meine deutsche Sozialisation natürlich ja sehr unterstützt wird, weil ich mir vorstellen kann, inwieweit man vielleicht Situationen als weiße Person sieht oder interpretiert.
Frau Prokopski-Schickete, Sie setzen sich auch mit Büchern und einem Podcast für Aufklärung gegen Rassismus, für Diversität ein. Was würden Sie sagen? Wie weit sind wir da im deutschen Schulsystem vorangekommen und wo sind noch die großen Schritte, die wir noch gehen müssen?
Wir haben uns sehr weiterentwickelt, weil einfach auch vor allem seit 2020, das ist für mich immer noch mal so eine Merkzeit, ja, wo Black Lives Matter noch mal neu in das Bewusstsein kam. Dadurch haben sich auch in den Schulen die Lehrkräfte noch mal ganz neu mit diesem Thema beschäftigt und auch eine Offenheit gezeigt. Was wir weiterhin brauchen, ist, dass diese Offenheit weiter in den Schulen in alle Bewusstseins, sage ich mal, reingehen. Ja, also dass es nicht heißt, naja, die Lehrkraft und die setzen sich jetzt mit diesem Thema auseinander. Vielleicht sind wir auch Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das machen 2 Lehrkräfte und dann ist gut. Sondern es muss in den Kollegien ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass dieses Thema ein Thema aller ist, nicht nur der Lehrkräfte, sondern angefangen von der Reinigungskraft bis hin zur Schulleitung und umgekehrt. Und die Schulleitungen, denen muss bewusst sein, dass ihre Haltung, dass die wie eine Kaskade runtergeht und alle in der Schule dann beeinflusst. Wenn die Schulleitung diese Haltung nicht hat, dann kann es auch sein, dass manche in der Schule auch denken, naja gut, ist ja egal, wenn ich jemanden diskriminiere, es folgen ja eh keine Sanktionen. Und dann natürlich die Lehrkräfte für ihre Klassen, sodass die Schüler und Schülerinnen auch wissen, Diskriminierung, egal welcher Art, hat hier keinen Platz.
Florence Brokowski-Schickete, sie ist Deutsche mit nigerianischen Eltern, Schulamtsdirektorin in Mannheim. Die SWR aktuell Mutmachgeschichten. Heute Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr sprechen wir mit Rafael Laguna, Direktor der Bundesagentur Sprint. Das steht für Sprung Innovation Deutschland. Von ihm wollen wir wissen, wie Deutschland wieder zum Gründerland werden kann.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In Trier beginnen die Vorbereitungen für die Sanierung des Wahrzeichens und UNESCO-Welterbes Porta Nigra. Laut Landesbetrieb LBB wird ein Gerüst aufgebaut. Die Arbeiten an dem historischen Stadttor aus der Römerzeit starten aber erst ab Februar. Andrea Maisberger.
Die Natursteinfassade der Porta Nigra soll dann zunächst von Verschmutzungen befreit werden. Ihre typische schwarze Färbung soll dabei aber nicht entfernt, sondern nur reduziert werden. Die Arbeiten beginnen am niedrigeren Ostturm. Dort wird das Gerüst zuerst aufgebaut. Die Tordurchgänge bleiben frei. Bis Ende 2027 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten schätzt der LBB auf rund 1 Million Euro.
Die FDP Baden-Württemberg beginnt am Vormittag in Fellbach ihren Landesparteitag. In gut 3 Monaten ist Landtagswahl. Dabei könnte die FDP erstmals in der Geschichte in ihrem Stammland aus dem Parlament fliegen. In Umfragen liegt die FDP bei rund 5%. 2021 kam sie bei der Wahl noch auf 10,5%. FDP-Landeschef und Spitzenkandidat Rölke sagte zuletzt, wenn die FDP die 5%-Hürde in Baden-Württemberg nicht schaffe, werde keiner glauben, dass sie das irgendwo noch könne. Brigitte Macron sei eigentlich ein Mann, so lautet die Verschwörungserzählung, die schon seit der Wahl von Emmanuel Macron zum französischen Präsidenten im Jahr 2017 in den sozialen Medien kursiert. Deshalb gab es jetzt ein Gerichtsverfahren, bei dem heute das Urteil fallen soll. 8 Männer und 2 Frauen müssen sich verantworten. Caroline Düller in Paris erklärt, wofür genau sich die Angeklagten vor Gericht rechtfertigen müssen.
Also in diesem Prozess geht es um den Vorwurf sexistischer Belästigung im Internet. Die Staatsanwaltschaft betont, dass die Angeklagten im Netz boshafte Äußerungen über das Geschlecht und auch die Sexualität von Brigitte Macron veröffentlicht hätten. Außerdem Äußerungen über den Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Ehemann, also Präsident Emmanuel Macron. Und zwar auf eine Art und Weise, dass der First Lady dadurch sogar Pädophilie unterstellt wird. Das ist nicht der erste Prozess, den das Ehepaar Macron wegen solcher Gerüchte anstrengt. Im September 2024 waren schon mal 2 Frauen verurteilt worden, damals wegen des Vorwurfs der Diffamierung, weil sie nämlich im Netz behauptet hatten, Brigitte Macron sei eigentlich ein Mann. Die Richter am Berufungsgericht hatten die Frauen dann aber freigesprochen.
In Großbritannien tritt heute ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel in Kraft. Süße Joghurts, Fertigpizzen und andere Lebensmittel mit hohem Fett-, Salz- oder Zuckergehalt dürfen im Fernsehen dann nur noch nach 21 Uhr und im Internet als bezahlte Werbung gar nicht mehr gezeigt werden. Franziska Hoppen.
Mit dem Werbeverbot will die britische Regierung Fettleibigkeit vor allem bei Kindern bekämpfen, denn diese nehme zu. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gilt jedes 10. Kind im Alter von 4 Jahren als fettleibig. Mit 5 Jahren leidet demnach fast jedes 5. Kind an Karies. Die entsprechenden Arztbesuche würden den staatlichen Gesundheitsdienst NHS jährlich mehr als umgerechnet 12 Milliarden Euro kosten. Das Werbeverbot von Lebensmitteln wie Eis, Kuchen oder Chips soll also helfen, den Gesundheitsdienst zu entlasten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums umgerechnet mehr als 2 Milliarden Euro pro Jahr.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Was bringt das Jahr 2026? Das steht in den Sternen. Astrologen haben in diesen Tagen wieder Hochkonjunktur und sagen voraus, was auf uns zukommt. Das politische Jahreshoroskop für den Kanzler hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann zusammengestellt.
Jahresherrscher 2026 ist... Nein, nicht was Sie jetzt denken, nicht Friedrich Merz. Ich meine den Merkur, sagen die Astrologen. Für Friedrich Merz heißt das, der Fokus liegt auf Denken, Kommunikation, Bewegung und Wandel. Na, wenn das nicht vielversprechend klingt. Wenn das in diesem Jahr heißt, erst denken, dann reden, dann handeln, dann verändern, dann wäre ja schon viel getan in Deutschland. Merz hat ja in der Vergangenheit öfter mal zuerst geredet. Stichwort Stadtbild, Drecksarbeit, Zahnarztbesuche. Dann kam Bewegung rein, dann wurde nochmal nachgedacht. Merz, am 11. November geboren, ist ein Skorpion und für den sagen die Astrologen 2026 tatsächlich eine Abkehr von alten Mustern voraus und stärkere Selbstreflexion. Allerdings heißt das auch, dass Veränderungen im Job möglich werden. Auweia! Wir wollen den Bruch der kleinen GroKo ja nicht gleich herbeireden, aber aufpassen sollten Merz und seine Koalitionäre dieses Jahr schon. Es startet nämlich auch das chinesische Jahr des Pferdes. Das steht zwar für Optimismus, Wachstum und Aufbruch, birgt aber auch das Risiko von Spannungen und Unruhen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.